Mein Name ist Thomas Jeising und wenn ihr euch fragt, warum kann ich überhaupt was zu dem Thema sagen, dann liegt das vor allen Dingen daran, dass ich eigentlich, muss mal rechnen, seit ungefähr 35 Jahren mich mit verschiedenen Themen der Reformation beschäftigt habe, während meines Theologiestudiums und dann aber auch später und danach. Und spätestens seit ich 1998 hier nach Homberg kam, habe ich mich auch dann mit der Geschichte Hombergs und in dem Zusammenhang auch mit der Geschichte der Reformation in und um Homberg beschäftigt. Und einiges aus dem Vortrag ist natürlich auf diesem Boden innerhalb der vielen Jahre gewachsen. Warum schauen wir uns einige Kuriositäten an? Nun, bin der Überzeugung, dass uns das hilft, die Ereignisse der Reformation und ein Verständnis der Reformation in einer Tiefe zu gewinnen, die aus meiner Sicht notwendig ist. Man kann sehr schnell recht oberflächliche Urteile fällen über das, was da geschehen ist. Na gut, keine Ahnung, die Kirche wurde gespalten, jetzt haben wir plötzlich zwei davon. Philipp wollte seine Macht vergrößern, deswegen hat er die Klöster alle enteignet und eingesammelt und sich da bereichert und so weiter und so weiter. Man kann also sehr schnell irgendwelche Urteile auch über das Geschehen der Reformation haben. Aber sobald man sich ein bisschen näher mit der Sache beschäftigt, merkt man, dass da viel mehr im Gang war, als auf den ersten Blick zu sehen. Und ich hoffe, dass wir anhand der Geschichten, die ich ausgesucht habe, jetzt auch ein bisschen tiefer schauen können. Ich habe drei Schwerpunkte. Zum einen geht es mir beim ersten Blick darauf, dass wir sehen, dass die Reformation in einer Zeit geschah, als die gesamte Gesellschaft Europas im Umbruch war. Und zwar in einem ganz erheblichen Umbruch. Dann schauen wir nochmal auf einen Teil dieses gesellschaftlichen Umbruchs, nämlich auf die Frage, wie war das eigentlich mit den Mönchen und Nonnen, die plötzlich überall frei herumliefen, während sie doch vorher ja, in den Klöstern und Klostermauern gut aufgehoben waren, und wie eigentlich die Reformation darauf reagiert hat. Dann schauen wir uns nochmal die Person unseres Landgrafen an, Landgraf Philipp. Das ist durchaus ja auch eine recht schillernde Figur und da blicken wir einmal auf seinen Entschluss, eine zweite Ehefrau sich zu nehmen und seine Hoffnung, dass ihm die Reformatoren das doch genehmigen. Also das ist mal so ein Schwerpunkt dessen, was ich da ausgesucht habe. Wir bewegen uns um die damalige Gesellschaft und den Umbruch der Gesellschaft besser wahrzunehmen. Zuerst mal ein bisschen von Homberg weg. Wir gehen nach Memmingen. Wenn Sie sich fragen, warum tun wir das, warum gehen wir ja da irgendwo nach Bayern? Nun, das hat damit zu tun, weil wir an den Ereignissen in Memmingen relativ gut erkennen können, was in der damaligen Gesellschaft los war. Und weil das, was dort ausgelöst wurde, was dann 1525, also einige Monate, ein Jahr vor der Reformation in Hessen, auch bis Hersfeld und Fulda kam, nämlich die Bauernkriege, an denen sich auch Philipp von Hessen, also an der Niederschlagung, beteiligt hat, wovon die eigentlich ausgelöst wurden. Im August 1524, an einem Dienstag, es ist Markttag in Memmingen, da tritt ein Mann auf, der allem Anschein nach wie ein Bauer aussieht. Er hat den passenden Hut, hat sein Messer an der Seite, er trägt bäuerische Kleidung und er lästert dann im Wirtshaus schließlich über die Pfaffen, die ihnen doch das Evangelium vorenthalten hätten und die immer nur Zehntabgaben, also die damaligen Steuern, verlangten, aber selber faul seien und sich mit Frauen vergnügen würden. Er müsse schwer arbeiten, während die da oben auf der faulen Haut liegen. Ein paar Stunden später sitzt er wieder in einem anderen Wirtshaus und da diskutiert er mit einem Studenten. Dieser Student hat ein neues Testament dabei, ein lutherisches neues Testament, und er will dem Mann, diesem Bauern, das Evangelium bezeugen und ihm etwas erzählen davon. Aber nach einiger Zeit wird dem Studenten klar, dieser Bauer, der will eigentlich gar nichts davon wissen und ein bisschen wütend, schmeißt er sein neues Testament auf den Tisch und macht dem Bauern klar, dass er sich offensichtlich gegen Gottes Wort stemmen würde und sich davon nicht überzeugen lassen will. Dieser Bauer dann, er schimpft noch ein bisschen über Luther und seine Anhänger und sagt, die sollten doch alle von der Pest hinweg gerafft werden und verlässt dann das Wirtshaus. Allerdings wird er auf dem Marktplatz, als er da raustritt, aus dem Wirtshaus festgenommen. Und er wird zum Rathaus geführt und dort einem peinlichen Verhör unterzogen. Denn der Student hatte gesagt, dass der Bauer in seinem Reden auch irgendwelche lateinischen Sätze verwendet hätte und halt nicht nur bayerisch gesprochen. Und dass er deswegen vermute, dass es sich gar nicht um einen Bauern handelte, sondern dass es eigentlich ein Priester gewesen sei, der vielleicht sogar einen Mordanschlag auf den Pfarrer des Ortes geplant hat. Denn da gab es Drohungen, dem Pfarrer von Memmingen zu töten, weil der inzwischen evangelisch geworden war. Das Verhör ergab dann, der Bauer war wirklich kein Bauer, sondern tatsächlich ein verkleideter Priester. Aber er war nur nicht gekommen, um den Kollegen von ihm, der evangelisch geworden war, zu töten, sondern er hatte sich an eine Witwe aus der Stadt herangemacht und wollte die eigentlich abholen, um mit ihr zusammenzuleben. Nach diesem Verhör und nachdem man das für einigermaßen glaubhaft hält, wird der Mann freigelassen. Aber einige Tage später trudelt beim Rat der Stadt eine Anklageschrift ein. Die kam von der Kirche. In der Anklageschrift wurde festgestellt, die Stadt hätte den Priester gar nicht festnehmen dürfen und ihn auch nicht verhören, weil er alleine dem kirchlichen Recht unterstünde und deswegen der Rat der Stadt ihn nicht hätte verhören dürfen. Übrigens hat sich dieser Streit noch 20 Jahre hingezogen, von 1524, also bis 1544, und konnte auch nicht richtig entschieden werden. Wir wissen das, weil das alles ganz wunderbar in den Stadtchroniken und Speichern von Memmingen nachzulesen ist, die irgendwie zum Glück mal nicht abgebrannt sind. Inzwischen war aber Memmingen zu einem der Orte geworden, die für die Bauernkriege eine wichtige Rolle spielten. Der Pfarrer der Stadt, er hieß Christoph Schnappeler, war ursprünglich mal ein Schweizer, aber er war schon 1521, gleich mit dem Anfang der Reformation, selber evangelisch geworden. Nur die Stadt selber wollte die Reformation nicht einführen. Er hat dann zwar evangelisch gepredigt, aber zwischendurch war er enttäuscht, dann zog er wieder in die Schweiz zurück, dann kam er auch wieder nach Memmingen und predigte weiter. Und jetzt predigte er auch gegen den Zehnten, den jeder abgeben musste, der Landwirtschaft betrieb. Und das war praktisch damals jeder. Ja, also wenn man jetzt denkt, okay, Bauer, naja, Bauer war irgendwie fast jeder. Auch ein Handwerker hatte in der Regel irgendwo einen kleinen Acker. Es waren fast nur ganz wenige, vielleicht Bürger der Stadt, die nicht auch Bauern waren. Ansonsten hatte jeder auch irgendwo was. Weil die Stadt aber jetzt merkte, wenn die Bauern, also praktisch die fast alle Bewohner der Stadt Memmingen, nicht mehr zahlen, da merkten die natürlich, der Stadtsäckel wird leer. Was sollten sie tun? Sie haben jeden Einzelnen vorgeladen und verhört und bedroht und gesagt, du musst aber zahlen. Und am Ende haben auch alle gezahlt, bis auf den Bäckermeister. Der hat sich also strikt geweigert. Er wurde jetzt vom Rat der Stadt festgenommen. Jetzt aber erhoben sich die Handwerkerzünfte und sagten, Moment halt, das ist doch ein Handwerker. Ihr könnt ihn nicht einfach festnehmen und ihn derart unter Druck setzen. Damit bringt ihr uns in Verruf. Denn, so sagten sie, die Gemeinde, das sind wir. Der Rat der Stadt, in dem ja die Zünfte auch vertreten waren, konnte jetzt keine Mehrheit erlangen, wie man mit dem Bäckermeister verfahren sollte. Also die einen wollten ihn gerne im Gefängnis behalten, die anderen wollten ihn lieber freigeben, damit es nicht noch irgendwelche Probleme gibt. Jedenfalls ließ man ihn dann gehen und duldete seine, soll ich sagen, Steuerhinterziehung stillschweigen. Nun, inzwischen hatte der Pfarrer Schnappeler tatsächlich in einer Gemeinde offen die Reformation eingeführt und die Gemeinde war evangelisch geworden, während eine zweite in Memmingen katholisch blieb. Und jetzt gab es wieder einen gewissen Streit, nämlich über die Religionsfragen, für die eigentlich die Stadt nicht wirklich zuständig war, sondern in gewisser Weise die katholische Kirche. Aber von der katholischen Kirche keine Argumente vorgebracht wurden, warum man denn nun katholisch bleiben sollte und nicht vielleicht evangelisch oder was daran eigentlich falsch war. Die Landbevölkerung rund um Memmingen wollte auch evangelisch werden. Mehr als 20 Dörfer rund um Memmingen wollten jetzt auch selber ihre Priester wählen und das Abendmahl evangelisch halten. Der Rat der Stadt forderte jetzt jedes Dorf auf, die Beschwerden vorzubringen. Man wollte das dann beraten und dann wollte man auch irgendwie einen Landtag zustande bringen. Und die Bauern sollten da auch natürlich mitreden können und alle ihre Forderungen sollten dort auf den Tisch gebracht werden. Tatsächlich ging das nun relativ schnell, denn 4 Tage später hatten die Bauern damals ihre Forderung, nämlich die sogenannten 12 Artikel, vorgelegt. Was können wir an dieser kleinen Geschichte sehen? Denn sie spiegelt ja, soll ich sagen, einen ganz anderen Verlauf der Einführung der Reformation wider, als es mit der Homberger Synode geschehen ist. Viel, soll ich sagen, chaotischer, mit viel mehr Parteien, die da mitredeten. Nun, woran lag das? Das lag vor allen Dingen daran, dass in der Zeit der Reformation, schon vor der Reformation, auch nicht ausgelöst direkt durch die Reformation, die Gesellschaftsordnung ins Wanken geraten war. Es gab im gesamten Mittelalter in weiten Teilen Europas die sogenannte Ständeordnung. Aber die war jetzt schon im 15. Jahrhundert ins Bröckeln gekommen. Vorher war sie ziemlich akzeptiert, es war klar. Also ganz oben steht Christus, darunter die als gleichberechtigte Stände der Adel und der Klerus und dem sind die Bauern untergeordnet. Allerdings hatte sich jetzt diese Ordnung, wie gesagt, schon nicht aufgelöst, aber sie war ins Wanken geraten, weil der Adel gegenüber dem Kaiser andere Ansprüche hatte. Der Kaiser merkte, dass er vom Adel abhängig war. Andererseits der Kaiser gerne mehr über den Adel bestimmen wollte und das nicht so richtig funktionierte. Der Klerus wiederum hatte weithin selber Besitz und auch viele Rechte erlangt und hatte selber Fürstrechte. Wir werden das später noch sehen, was das alles für Probleme mit sich brachte. Also zum Beispiel war eben der Abt des Klosters Fulda auch gleichzeitig ein Fürst, der über große Teile Thüringens herrschte und bestimmen konnte. Dazu war durch die Kriege das Rittertum erst erstarkt, aber verlor dann durch die Erfindung des Schießpulvers sehr schnell wieder an Bedeutung. Und der Stand der Bauern, der fing an, sich zu zergliedern. Die Handwerkerzünfte, das städtische Bürgertum, die richtige Landbevölkerung, das, was wir uns unter Bauern vorstellen. Und so wurde aus dem einfachen Bild, weil eigentlich alle Bauern waren, löste sich auf und die ganze Sache wurde immer unübersichtlicher. Und dieser Zerfall der Ständeordnung, der brachte eben auch einen Machtkampf mit sich. Und wie das mit dem Machtkampf immer so ist, in dem haben die Schwächsten immer die schlechtesten Karten und die meisten Nachteile am Ende. Dadurch, kann man sagen, sind die Bauernkriege ausgelöst worden, denn die Bauern waren in dem Fall die Schwächsten. Ihnen wurde durch den Adel in seinen Machtkämpfen viele Rechte beschnitten. Zum Beispiel hatten die Bauern in den Wäldern zu ihrer eigenen Ernährung jagen dürfen, aber das wollte der Adel jetzt beschränken. Aus der Allmende, also aus dem Allgemeinbesitz, wurde Privatbesitz des Adligen. Die Leibeigenschaft als Beziehung zwischen Adel und Bauern wurde vom Adel missbraucht. Leibeigenschaft war keine Sklaverei. Das will das nicht im Einzelnen oder kann es nicht im Einzelnen jetzt hier erklären, aber war keine Sklaverei, sondern eben eine Form des Miteinanders von Bauern und Adligen. Der Bauer erhielt Rechtsvertretung und Schutz und der Adlige hatte sichere Einnahmen durch Abgaben der Bauern. Und das hatte dann allerdings auch Verpflichtungen mit sich. Zum Beispiel durfte der Bauer nicht einfach heiraten ohne die Zustimmung des Adligen. Das hatte aber seinen Grund darin, dass natürlich mit Heirat auch Besitzübergänge und Erbrechte und so weiter sich verändern konnten. Und das hätte unter Umständen bedeuten können, nur der Bauer heiratet in das Gebiet eines anderen Adligen hinein, dass dieser Adlige also einen Großteil seiner Einnahmen so einfach verliert. Deswegen braucht es da Abstimmungen. Die Leibeigenschaft, wie gesagt, war keine Sklaverei, aber wenn sie natürlich ausgenutzt wird, war sie am Ende auch nicht viel was anderes als Sklaverei. Dann erwacht ein individuell bürgerliches Bewusstsein. Das gab es schon in der Renaissance und durch den Humanismus, aber das wurde durch die Reformation dann auch ganz erheblich gestärkt. Plötzlich darf man Klerus und Adel öffentlich kritisieren, man kann alles ansprechen, das war schon vorbereitet. Also man kann daran denken, Erasmus von Rotterdam, der war berühmt dafür, für seine schneidige Kritik an Mönchen und auch an Adligen. Zitate zum Beispiel über die Mönche. Kaum weniger glücklich als sie leben die Menschen, die sich fromme Brüder oder Klosterleute nennen, wobei der erste Name so falsch ist wie der zweite. Denn ein Gutteil von ihnen ist alles andere als fromm. Und niemand trifft man so häufig auf den Straßen und Gassen. Unsagbar kläglich wäre ihr Leben. Käme nicht ich die Torheit ihnen hundertfach zur Hilfe. Denn während jedermann diese Gesellschaft ins Pfefferland wünscht, ja, eine zufällige Begegnung als übles Vorzeichen ansieht, haben sie selber an sich eine göttliche Freude. Zunächst gilt es ihnen als frömmster Gottesdienst, sich der Wissenschaft so tapfer zu enthalten, dass sie nicht einmal lesen können. Dann glauben sie, den Ohren der Heiligen einen gar herrlichen Schmaus zu bieten, wenn sie ihre abgezählten, aber unverstandenen Psalmverse mit ihren Eselsstimmen in die Kirchen hineinplärren. Manche wissen aus Unsauberkeit und Bettlerposse, Kapital zu schlagen und heischen vor den Haustüren mit lauter Muhn ein Stück Brot und so weiter. Ja, also das war jetzt Erasmus von Rotterdam über die Mönche. Also man war voneinander abhängig, man gab sich eigentlich gegenseitig die Würde, aber nun wurde das alles auch in Frage gestellt. Und das spiegelte die Gesellschaft wider. Die 12-mämmiger Artikel, da waren Forderungen drin, die wir auch heute für ganz normal halten würden. Die Gemeinden wollten ihre geistlichen Priester selber auswählen. Sie wollten ihre Freiheit haben, zu jagen und zu angeln für den eigenen Bedarf. Sie wollten auch die Leibeigenschaft abschaffen und begründeten das mit der Bibel. Also, wenn man sich jetzt anschaut, was die Artikel fordern, dann ist das eigentlich alles ganz gut verständlich. Und das Erstaunliche ist, dass man nun vor allen Dingen mit der Bibel argumentiert. Und die Menschen anfangen eben zu sagen, dass sie das aus dem göttlichen Wort, aus der Bibel genommen haben und ihre praktischen Forderungen daraus ableiten. Es entsteht also ein bürgerlich-christliches Bewusstsein und aus biblischen Aussagen werden durchaus politische Forderungen gestellt. Dieser Geist der Freiheit und der Selbstständigkeit und des Selberentscheidens ist auch etwas, was die Reformation aufgenommen hat und sehr stark durchgetragen hat. Zum Beispiel darin, dass Luther eben die Priesterschaft aller Laien verkündet hat und gesagt hat, da ist nicht nur der Klerus, sondern im Grunde genommen sind alle Christen, mit seinen Worten, die aus der Taufe gezogen sind, Priester, auch wenn natürlich die Gemeinde den einen oder anderen zum Prediger bestellen kann. Wenn wir uns das anschauen, dann müssen wir sagen, hier ist also die Gesellschaft insgesamt in Bewegung. Und wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe dafür, warum die Reformation so Raum greifen konnte und sich auch so schnell in ganz Deutschland ausgebreitet hat. Es gab eine gewisse, soll man sagen, einen gewissen Boden, der bereitet war. Und der hing auch damit zusammen, dass viele Menschen sich fragten, ja, wer hat eigentlich das Sagen? Denn die klaren Ordnungen waren plötzlich nicht mehr so klar. Und die Erinnerung der Reformation daran, dass eigentlich Gott das Sagen hat und dass alles andere davon abgeleitet ist, das ist ganz wesentlich. Allerdings, das muss man nun auch feststellen, hat diese neue Freiheit und dieses neue Bewusstsein auch allerlei Verrücktheiten mit sich gebracht. Einer von denen war Thomas Müntzer, gegen den dann auch Philipp von Hessen noch zu Felde gezogen ist. Müntzer war nun der Überzeugung allerdings, dass er die Bauern nun anführen müsste und mit Gewalt die Gesellschaft verändern. Und dazu gehörte auch, dass er gerne ins Feld zog und dass er dann sagte, ich weiß gewiss, dass Gott uns helfen und den Sieg geben wird, denn er hat es mir mündlich zugesagt. Ihr dürft das Geschütz nicht fürchten, denn ihr sollt sehen, dass ich alle Büchsensteine, die sie gegen uns schießen, mit meinem Ärmel auffangen will. Also das war Thomas Müntzer, der halt nun gesagt hat, wir müssen die Sache mit Revolution verbessern. Und keine Angst, Gott ist auf unserer Seite und hier mit meinem Ärmel werde ich die Kugeln alle auffangen. Nun, der Müntzer war tatsächlich ein Feigling. Als nämlich die Heere kamen, wie gesagt, die hessischen Heere mit Philipp waren auch dabei, da hat er sich ganz schnell verkleidet, sich verkrochen und hat sich versteckt. Und erst ein Suchkommando hat ihn dann irgendwo aufgespürt. Aber auf dem Schlachtfeld, da hat er sich gar nicht getraut und mit seinem Ärmel hat er auch nicht gewedelt. Stattdessen allerdings haben diese Kriege auch viele Tote, natürlich unter den Schwächsten, unter den Bauern am Ende gefordert. Wie gesagt, Philipp von Hessen hat sich auch 1525 daran beteiligt. Am 3. Mai stoppte er die Übergriffe vor Fulda und vor Bad Hersfeld und dann zog er eben mit Herzog von Sachsen nach Thüringen, um gegen Müntzer zu kämpfen. Halten wir also das erste Mal fest, die Gesellschaft ist in Bewegung und in dieser Bewegung passieren viele seltsame Dinge. Es treten auch eine ganze Menge Verrückte auf, aber trotzdem ist in dem Ganzen zu beobachten etwas, was durchaus auch aus heutiger Sicht, ja, soll ich sagen, fast modernes ist, nämlich das Erwachen des Einzelnen, die Wahrnehmung von Verantwortung. Im besten Sinne einer Verantwortung, die aus der Verantwortung vor Gott erwachsen ist und dann auch als Verantwortung in die Gesellschaft hineinfließt. Im schlimmsten Fall natürlich auch eben, wie jetzt hier, Leute, die Macht ergreifen, die radikal und unversöhnlich sind und andere in, ja, eine Form von Fanatismus gestürzt haben. Wir gehen auf unserem Weg zu den Kuriositäten ein wenig weiter. Denn zur Zeit der Reformation gab es auch eine Krise des Klosterwesens. Auch die ist nicht wirklich von der Reformation ausgelöst worden, sondern hatte schon vorherige Anfänge. Es ist Ihnen wahrscheinlich bekannt, dass hier vorne das vielleicht älteste Gebäude der Stadt zum Homberger Kloster gehört, das frühere Wohnhaus der Nonnen dort. Und es gibt Berichte schon von 1503 oder 4, dass da ein Bettelbrief der Fürsten und Verantwortlichen herumgereicht wurde, weil es dem Kloster so schlecht ging und es kaum noch was zu essen gab und die Gebäude drohten einzustürzen, dass man halt guckte, woher man irgendwo Geld bekommen konnte, um das irgendwie in Schuss zu halten. Aber diese Krise wurde natürlich durch die Reformation ganz erheblich beschleunigt. Einerseits dadurch, dass immer mehr Mönche und Nonnen aus dem Kloster austreten wollten, aber auch dadurch, dass eben Klöster ja gar nicht mehr in der Lage waren, ihren Betrieb fortzuführen. Und dazu gehörte ja auch wieder Landwirtschaft und so weiter, sodass viele Mönche oder Nonnen dann am Ende zum Betteln verurteilt waren. Wenn man sich fragt, wie viel waren das eigentlich, dann gibt es eine Zahl alleine für Hessen. Und Hessen ist in dem Fall ein relativ kleines Gebiet, in dem es vielleicht 250.000 oder vielleicht auch 300.000 Einwohner gab, also ziemlich übersichtlich. Das war jetzt keine Riesenbevölkerung. Und in den wenigen Jahren um eben das Reformationsjahr herum sind insgesamt fast 850 Mönche und Nonnen ausgetreten. Und das sind nur die, die geregelt ausgetreten sind. Das heißt, geregelt ausgetreten hieß, die haben ihren Austritt beantragt, die haben eine Urkunde bekommen, dass sie jetzt wieder frei sind. Die haben auch so eine Art Handgeld bekommen, um irgendwie zu versuchen, wieder einen Staat ins Leben zu finden. Es gab aber natürlich noch viel mehr, die dann auch einfach aus dem Kloster geflohen sind. Denn es gab eben auch eine ganze Reihe von entlaufenden Mönchen und Nonnen. Insofern waren da relativ viele unterwegs und die hatten nun kein Zuhause mehr. Manche hatten vorher nur beten und studieren gelernt und waren auf Einzelne nicht besonders lebenstüchtig. Manche hatten gar kein Problem und sind in irgendwelche weltlichen Berufe zurückgegangen. Einige waren auch adliger Abstammung und hatten teilweise die Möglichkeit zurückzukehren. Aber viele, viele von denen wurden auch zu Art Wandergesellen, die mehr oder weniger durch die Gegend streiften und sich irgendwie einen neuen Weg zum Leben suchen mussten. Nun kommt ein Problem dazu, was ich schon kurz erwähnt hatte. Gerade was die Klostervorsteher und Äbte betraf, so hatten die eben teilweise auch eine ganze Menge weltliche Macht. Sie verwalteten ja Grundbesitz, sie hatten Einnahmen. Und dieses Problem will ich einmal kurz an dem Abt von Fulda, an Johann III., der auch gleichzeitig Graf von Henneberg war, darstellen, als der evangelisch werden wollte. Nun, der Abt hatte die Idee und wollte gerne evangelisch werden. Wahrscheinlich ist es so gewesen, dass er schon ab 1522, 23 selber evangelisch dachte und auch evangelisch gepredigt hatte. Aber dann wollte er eben auch gerne austreten. Er wollte offiziell evangelisch werden und das Kloster verlassen. Und jetzt passierte Folgendes. Die Situation war die, er befürchtete, wenn ich jetzt evangelisch werde und dann mich auf meine Grafschaft irgendwie zurückziehe, dann wird der Kaiser mich zwingen, wieder katholisch zu werden, weil ich eben ein reichsabhängiger Fürst bin und weil ich eigentlich ohne die Erlaubnis des Kaisers meinen Glauben nicht einfach wechseln kann. Deswegen richtet er eine Anfrage an den Fürsten von Thüringen, der übrigens auch Johann hieß, den Kurfürsten von Thüringen, und fragte, ja, was soll ich denn machen? Soll ich da jetzt evangelisch werden? Soll ich diese Gefahr auf mich nehmen, dass ich vielleicht sogar festgenommen werde oder was weiß ich was alles passieren kann? Das Recht hätte der Kaiser gehabt. Nun, der Kurfürst war sich auch nicht so ganz sicher, aber er dachte, ich frage einfach mal Luther. Und so bekommt jetzt Luther die Anfrage auf den Tisch. Soll der Abt oder darf der Abt von Fulda evangelisch werden? Nun, die Antwort Luthers ist interessant. Er sagt zuerst einmal, darum mich niemand darf fragen, ob er dies oder das tun soll, sondern er sehe zu, prüfe sein eigenes Gewissen, was er glauben und tun wolle oder möge. Ich kann ihm nicht raten, noch weiter heißen, denn im Fall, wo ich es riete oder hieße, und er wäre doch der Sache ungewiss und tät's im Zweifel oder Wankelgewissen, so machte ich mich teilhaftig und wäre die Ursache solcher Sünden gegen Gott. Was ist das Argument von Luther? Man könnte doch jetzt denken, er ist doch selber Mönch gewesen, Augustiner, aus dem Kloster raus. Er hat eine Schrift geschrieben gegen das Mönch, gegen die Möncherei und hat gesagt, das ist kein frommes Werk, sondern eigentlich ganz negativ. Und besser wäre es, in der Familie zu leben, als da irgendwie in der Kirche, wie hat Erasmus gesagt, Lieder zu plärren. Nun erkennt aber Luther die Reichweite des Ganzen, denn er ist sich klar, bei diesem Abt geht es ja nicht nur um eine persönliche Gewissensentscheidung. Diese persönliche Gewissensentscheidung, die muss der Abt sowieso alleine treffen. Luther sagt, wie du vor Gott das verantworten kannst, ob du jetzt weiter im Kloster lebst oder das Kloster verlässt, das kann ich dir nicht raten oder heißen, also das kann ich dir nicht vorschreiben. Das musst du verantworten. Du musst aber dann auch verantworten, ja vor Gott, was das unter Umständen für Folgen hat. Vielleicht kommst du in den Kerker oder Schlimmeres. Bist du dazu bereit? Ist dein Glaube stark genug? Dann steh ein und dann kannst du das machen. Aber das ist etwas, was dein Herz entscheidet. Ich kann dir im Grunde genommen in einer Glaubenssache keinen politischen Rat geben. Da macht Luther also eine feine Unterscheidung, die ich für ganz klug halte. Er geht dann aber weiter und sagt dem Abt schließlich doch etwas. Er sagt, naja, wenn du es aus Gewissensgründen oder wie auch immer oder aus Furcht nicht schaffst, aus dem Kloster auszutreten, dann könntest du ja auch überlegen, im Kloster einfach zu bleiben. Du könntest als Abt ja weiterhin evangelisch predigen. Du wärst da gut versorgt. Du müsstest nicht auf der Flucht leben oder Hunger leiden. Du könntest dich eventuell sogar anderen evangelischen oder heimlich evangelischen annehmen. Und das war bei dem Abt eigentlich auch schon der Fall. Und wenn du auch vielleicht eine heimliche Ehe führen möchtest, dann kannst du das, da du ja sowieso der Chef bist, da in dem Kloster auch tun. Luther schreibt dann, wollte Gott, ich selber wäre ein solcher Abt oder Prior über ein Kloster. Ich wollte die Sache besser fördern, als wenn ich draußen wäre und wollte den Teufel in seiner eigenen Farbe und mit seinem eigenen Wesen fein verjagen. Das hat er jetzt dem Abt in Fulda nicht geschrieben, sondern einem anderen Abt, der ihn auch in der gleichen Sache gefragt hat. Nun, der Abt in Fulda ist tatsächlich Abt geblieben, bis zu seinem Tod 1541. Andere wiederum, die fühlten sich so unter Druck, quälten ihr Gewissen und haben das Kloster verlassen. Wie gesagt, allein um das Reformationsjahr herum, also 1525, 26, 27, waren das in Hessen 370 Mönche und 470 Nonnen, die geregelt das Kloster verlassen haben, wo man Dokumente hat, und plus noch die vielen anderen. Wenn wir uns ein paar von diesen Mönchen ein bisschen genauer anschauen, eigentlich nehme ich jetzt nur mal zwei, die Homberg besonders nahe sind, dann ist der eine von denen Franz Lambert von Avignon. Franz Lambert von Avignon war der wesentliche Ratgeber von Philipp von Hessen und hat, man könnte sagen, wesentlich die Reformationsschrift, also die Programmschrift der Reformation, die auch hier auf der Synode verhandelt wurde, wesentlich geschrieben. Nun, Franz Lambert ist in Avignon geboren und er ging schon mit 15 Jahren in ein Minoritenkloster. Das gehörte zu den Augustinern, aber da lebte man etwas mehr gemeinschaftliches Leben. Nur fühlte er sich da nicht so richtig wohl. Das ging ihm alles irgendwie ein bisschen zu locker her. Er wollte also ein strengeres mönchisches Leben lieber haben. Und dann hat er versucht, in ein Kartäuserkloster zu wechseln. Da wäre er dann eben Eremit geworden und hätte sein Leben lang geschwiegen. Aber das Kartäuserkloster hat ihn aus irgendeinem Grund nicht angenommen oder das andere Kloster hat ihm nicht erlaubt, es zu verlassen. Er konnte also jetzt kein Eremit werden. Nun, da ihm das verwehrt wurde, da entschied er sich, er würde dann lieber Wanderprediger werden. Also wahrscheinlich gingen ihm die anderen Mönche irgendwie auf den Senkel. Also er hat gedacht, da hinter den Mauern mit diesen anderen Herren da es zubringen, das ist irgendwie elendig. Dann muss ich raus. Entweder ich sperre mich allein in die Zelle oder ich gehe auf die Straße. Und dann ging er auf die Straße und er wurde ein recht erfolgreicher Wanderprediger. Natürlich katholischer Wanderprediger, ist klar. Erstmal hat für die Verehrung Marias gepredigt und hat dafür sogar Auszeichnungen geradezu Orden bekommen, weil er so gut war und die Leute so gerne ihm zugehört haben. Nun, auch er hat sich dann innerlich der Reformation angeschlossen. Wir wissen nicht ganz genau, in welchem Zusammenhang, aber 1522 war das so, denn da verließ er auch Avignon und begab sich, er war ja als Wanderprediger geübt, wandernd Richtung Wittenberg. Das hat natürlich eine Zeit gedauert, er ist dann erst im kommenden Jahr da angekommen und hat unterwegs eben da und dort gepredigt, auf Französisch und auf Latein, denn Deutsch konnte er nicht. Und das hat er auch bis zu seinem Lebensende nicht so richtig gelernt. Das war ein gewisses Problem, aber immerhin. Er hat dann trotzdem unterwegs gepredigt. Er kommt also 1523 in Wittenberg an. Und da stellt sich heraus, also er ist ein Mensch, der unheimlich von sich überzeugt ist. Bei der ersten Begegnung mit Luther versucht er, den gleich zu belehren. Und Luther hat dann später über Tisch mal gescherzt, was das wohl für ein Geselle sei, der von irgendwo von der Straße käme, und meinte, er müsste ihm belehren, bevor er überhaupt mal richtig zugehört hätte. Martin Bucer hat später über den Lambert von Avignon gesagt, wenn es etwas oder jemanden gab, den er liebte, dann war das er selber. Also ein sehr selbstverliebter Mensch. Nun, trotzdem war er auch äußerst klug. Und Es gab in Wittenberg einige, die sich eingesetzt haben, dass er doch irgendwie da bleiben sollte und vielleicht da unterrichten. Das hat aber alles, wie gesagt, nicht geklappt und Luther kam auch nicht so richtig mit ihm zurecht. Zusätzlich war er auch irgendwie kein besonders lebenspraktischer Mensch. Also er hatte äußerste Schwierigkeiten, sich irgendwie zu versorgen und irgendwie über die Runden zu kommen. Und da kam die Idee auf, wir verheiraten den auch. Das war sowieso 1523 da in Wittenberg ganz mächtig dran. Also da wurden richtig reihenweise Mönche verheiratet und Nonnen auch. Am Ende hat ja Luther auch eine abgekriegt. Nicht deswegen, weil er so unbedingt scharf auf die Ehe war. Er hat sogar immer mal wieder und sogar noch später gesagt, na ja, eigentlich jeder vernünftige Mann würde das lieber nicht machen und lieber nicht heiraten. Aber seine Kollegen haben ihm dann gesagt, na ja, also du bist dafür verantwortlich, dass die Nonnen hier alle aus den Klöstern abgehauen sind. Und du musst jetzt auch eine gewisse Verantwortung dafür tragen, dass die irgendwie wieder vernünftig unterkommen und versorgt werden. Und jetzt musst du auch eine nehmen. Also du hast jetzt schon so viele verheiratet, jetzt bist du auch mal dran, eine zu nehmen. Und dann hat er halt die Katharina geheiratet. Aber wir sind ja jetzt noch beim Franz Lambert. Der bekam nun eine Bäckerstochter, auch in der Hoffnung, dass es dann ein bisschen geregelter in seinem Leben zuging. Er heiratete die Christine aus Herzberg in Sachsen und die wurde dann im Juni 1523 seine Frau. Er beherrschte aber, wie gesagt, kaum Deutsch. Er verstand sich nicht mit Luther und dann hatte er die Idee, wie Luther der Reformator für Deutschland ist, werde ich jetzt der Reformator für Frankreich. Und dann zog er los und dachte, das könnte er dann so einfach machen, hat natürlich nicht geklappt. Aber er ging auf jeden Fall erstmal Richtung Straßburg wieder, hat dort auch einige Schriften, auch Lutherschriften übersetzt und so weiter. War durchaus, wie gesagt, ein ganz kluger Mensch. Nun, auch in Frankreich wurde er, weil das auch mit dem Erfolg nicht so besonders gut war, nicht so richtig glücklich. Und da hatte er die Idee, er würde wieder nach Sachsen zurückkehren. Vielleicht hat er auch gehofft, dass aus der Familie seiner Frau dann irgendwie noch ein bisschen was rüberkommt, dass er besser leben kann. Jedenfalls ging er nach Speyer und am Rande des Reichstages versuchte er, Kontakte zu knüpfen, um halt wieder nach Deutschland dauerhaft zurückzukommen. Und dort lernte er unseren Philipp kennen, Philipp von Hessen, der auf dem Reichstag zu Speyer war. Und irgendwie scheint der Franz Lambert ihn beeindruckt zu haben. Und da Philipp sich auf diesem Reichstag ermutigt fühlte, jetzt sofort umgehend die Reformation einzuführen, dachte er, den Franz Lambert, den nehme ich mir mit, der kann mir gute Dienste leisten. Und so ist es dann auch gewesen. Franz Lambert ist dann mit seiner Frau und ich glaube inzwischen zwei Kindern nach Kassel gezogen. Am 29. September des Jahres gibt es die erste Herbergsrechnung, wo sein Name halt verzeichnet ist. Und er machte sich dann gleich an die Arbeit mit all seinem Grips und seinen Gedanken und ja auch seinen Ideen. Er wollte ja der Reformator Frankreichs werden und ließ die einfließen in die Reformatio Ecclesiarum Hassiae, also eben in die Reformationsordnung für Hessen, die auf Latein verfasst wurde und die dann eben hier am 22. Oktober 1526 in unserer Stadtkirche verlesen wurde. Problem war, dass nur ein Teil der Gebildeten verstanden hat, was da in der Ordnung gelesen wurde, weil es ja auf Latein war. Und dass dann, weil der Franz Lambert das auch nicht konnte, dann Adam Kraft die deutsche Übersetzung übernahm und dann das Ding nochmal mehr oder weniger so spontan auf Deutsch übersetzend vorgetragen hat. Nun, wir wissen, die Reformationsordnung ist in dieser Weise nicht umgesetzt worden, obwohl sie sehr klug war. Ich werde am Sonntag ein bisschen was dazu sagen. Aber Philipp hat ja dann andere Maßnahmen ergriffen, unter anderem in Marburg eine Universität gegründet, auf der zuerst einmal die neuen Pfarrer ausgebildet werden sollten. Und er machte den Franz Lambert zu seinem ersten Professor. Und er blieb dort auch der oberste Professor, weil nämlich der Adam Kraft, der es sonst eigentlich gewesen wäre und der dort auch eine Professur hatte, meistens nicht da war, weil der, naja, eine ganze Menge zur Ordnung der Reformation beigetragen hat. Dort blieb er auch, schrieb, lehrte, bis er 1530, als die Pest nach Marburg kam und dann die ganze Universität nach Frankenberg geflohen ist, doch mit seiner ganzen Familie an der Pest gestorben ist. Also auch Frau und Kinder, alle haben sich angesteckt und alle sind gestorben. Wir sehen hier also, da fängt jemand als Mönch an und macht durchaus eine, soll ich sagen, eine gewisse Karriere, auch eine Karriere, die ja uns hier durchaus berührt hat. Und das hat auch nicht unwesentlich damit zu tun, dass die Reformation sich darum bemüht hat, den Mönchen irgendwie ein Auskommen zu schaffen. Wer in der Lage war, der sollte auch Pfarrer werden. Immerhin von den knapp 370 Mönchen, die im Zuge dieser 2-3 Jahre der Anfänge der Reformation ordentlich ausgetreten sind, sind 20% evangelische Pfarrer geworden. Das ist eine ganz ordentliche Anzahl in der Hinsicht. Einer von denen war auch Thielemann Schnabel. Der war in Alsfeld geboren, war auch jung ins Augustinerkloster, war in Erfurt, hat da Luther kennengelernt, mit ihm quasi die Schulbank, also die klösterliche Schulbank gedrückt, kam dann nach Alsfeld zurück, war Lesemeister des Klosters, studierte wieder in Wittenberg, wurde Doktor der Theologie und sogar Vorsteher der Augustiner. 1521 wurde er evangelisch. Er blieb aber erstmal Mönch und er predigte weiter das jetzt neue Evangelium. Aber dann begegnete er 1523 Philipp von Hessen. Und der Philipp hat sich derart über die evangelische Predigt geärgert, dass er dem Thielemann Schnabel Predigtverbot erteilt hat. Das war ein Jahr bevor Philipp selber sich der Reformation angeschlossen hat. Und da hat er dem Predigtverbot, und das hat wiederum den Thielemann Schnabel derart geärgert, dass der, so wird berichtet, seine Mönchskutte ausgezogen hat und die dann in Alsfeld da am Turm niedergelegt und gesagt hat, so, ich habe abgeschlossen mit der Möncherei, Schluss damit. Er ging dann von Alsfeld wieder nach Wittenberg und nun ja, wir wissen schon, was in Wittenberg passiert. Ne? Also in Wittenberg wird ihm erstmal eine Frau verpasst. Auch er wird dort, als er da 1523 ankommt, verheiratet. Und nun ja, es sind zwei Seiten. Ne? Er sollte versorgt sein, aber die Frau, die ehemalige Nonne, sollte auch versorgt sein. Und es fand sich erst auch eine Pfarrstelle in Leisnig, das ist im Thüringischen. Nur bezahlte die Gemeinde so schlecht, dass der Thielemann Schnabel und seine Familie Hunger leiden mussten. Luther hatte übrigens darauf extra eine Ordnung geschrieben, die auch Leisninger Ordnung heißt, wo es darum geht, wie die Gemeinde ihre Pfarrer versorgen soll. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Nun, die Stadt Alsfeld hatte inzwischen auch die Reformation eingeführt und wünschte sich einen evangelischen Prediger. Und die bittet nun den Philipp, der inzwischen ja auch evangelisch geworden war, dass man doch den Thielemann Schnabel holen könnte. Den kennt man doch schon und der hat schon früher gute Predigten gehalten und jetzt ist Philipp damit einverstanden. Und der kommt dann 1526 nach Alsfeld und wird dort Prediger in Alsfeld, aber dann auch ein wichtiger Mitarbeiter in der praktischen Umsetzung der Reformation. Er hat an mehreren Gemeindeordnungen mitgearbeitet, unter anderem auch an der Ziegenhainer Zuchtordnung, also die durch Martin Buzer entstanden ist, wo es auch darum ging, einige Dinge in den Gemeinden zu ordnen. Unter anderem bekannt ist die Ziegenhainer Zuchtordnung, weil da die Konfirmation zum ersten Mal eingeführt wurde. Thielemann stand dann bis zu seinem Lebensende immer ganz klar für die Reformation ein. Er war später auch Professor in Marburg und hat noch bis kurz vor seinem Tod, er ist 84-jährig gestorben, bis kurz vor seinem Tod da noch unterrichtet. Erst als seine Stimme versagte, also er konnte da nicht mehr reden, da hörte er auf und dann ist er aber auch kurze Zeit später gestorben. Warum haben wir den Blick darauf geworfen? Nun, weil uns das etwas davon deutlich macht, wie stark die Reformation viele auch persönliche Lebensgeschichten betroffen hat, Lebensführungen auf den Kopf gestellt hat. Ideen, wie man eigentlich sein Leben zubringen wollte, waren plötzlich zerschlagen und alles ging anders. Aber die Reformation und auch die Reformatoren haben beides im Blick gehabt. Nämlich einerseits, dass es darauf ankommt, einen lebendigen Glauben an Jesus zu haben, die Bibel zu kennen und zu lieben. Aber natürlich auch, dass wir als Christen hier praktisch in der Welt irgendwie vernünftig leben müssen und haben deswegen sich auch um durchaus ganz praktische Fragen, wie in diesem Fall, um Fragen der Ehe gekümmert. Und das führt uns auch einen Schritt weiter, nämlich zu unserem Landgrafen und seinem Wunsch nach einer zweiten Frau. Nun, Philipp von Hessen ist ja im Rahmen jetzt der hessischen Reformation mal ein ungestümer Antreiber, er ist ein Organisator, er lässt sich durchaus beraten, er ist Machtpolitiker, mal ist er auf Ausgleich und Bündnisse ein, dann kann er auch wieder sehr konfrontativ sein. Also ein ziemlich, ungestümer Mensch, von dem aber Luther zumindest meinte, dass er insgesamt für die Reformation auch eine ganze Menge Gutes bewirkt hat oder bewirken konnte, wobei Luther dann den letzten Rest nicht mehr erlebt hat. Wenn man da kurz in die Geschichte reinschaut, dann sieht man, Philipp wurde schon zum Fürsten, als er 5 Jahre alt war, weil sein Vater so früh starb. Erst hat seine Mutter als Vormund das verwaltet und dann mit 13 Jahren, als die Sache irgendwie schwierig wurde, als nämlich viele andere nach der Macht griffen und den Fürsten gerne abgesetzt hätten, da wurde er mit 13 Jahren für mündig, also für volljährig erklärt und sollte von da an die Geschäfte führen. Das war natürlich eine Überforderung, aber irgendwie hat er genug Berater um sich gehabt, dass das geklappt hat. Nur Streitigkeiten und Kämpfe, vor allen Dingen mit Franz von Sickingen, der diesen Posten gerne gehabt hätte, aus einem Rittergeschlecht, die ging noch bis 1523 weiter. 1523, wir müssen uns daran erinnern, da war er erst 19 Jahre alt. 1524, als er evangelisch wurde, als er sich der Reformation anschloss, 20 Jahre alt. 1526, 22 Jahre, ja, als er hier die Homberger Reformationssynode geleitet hat, wenn er sich auch zurückgehalten hat. Er wurde schnell jung verheiratet. Seine Frau wird die Tochter des Herzogs Georg von Sachsen. Das ist eine politische Ehe. Philipp bekundet häufiger später, dass er darin nie glücklich war. Aber andererseits sollte das eben auch die Herrschaft sichern. Wenige Wochen nach der Homberger Reformationssynode wendet sich Philipp zum ersten Mal mit einem vertraulichen Brief an Luther. Und er bittet ihn um Zustimmung dazu, sich eine zweite Frau zu nehmen. Also einfache Argumente sind, kann man doch in der Bibel sehen, der Abraham hatte auch zwei und so weiter. Das gab es alles häufiger und er ist außerdem mit seiner ziemlich unglücklich. Sie stinkt aus dem Mund und was er sonst noch alles über sie verbreitet hat. Also trinkt zu viel Alkohol und ist ansonsten irgendwie unleidlich und hat keine Lust. Und was er da so alles vorgebracht hat, 1526, wie gesagt, 22 Jahre alt. Luther lehnt dieses Ansinnen ganz klar ab und er schreibt ihm, meine treuliche Warnung und Rat, dass jemand, die Christen sonderlich, nicht mehr denn ein Eheweib haben solle. Nicht allein darum, dass es ärgerlich ist und kein Christ ohne Not Ärgernis gebe, da ist jetzt an das Ärgernis nach außen in die Welt hineingedacht, vielmehr aufs Fleißigste meiden solle, sondern auch darum, dass hier kein Gotteswort vorhanden ist, dass man sich darauf verlassen möge, dass es zu tun Gott von den Christen wohlgefalle. Heiden und Türken mögen tun, was sie wollen. Derhalben ich hierzu nicht zu raten weiß, sondern wieder raten muss, sonderlich den Christen. Es wäre denn hohe Not da. Wir kommen noch darauf zurück. Nun, Luther erreichen in dieser Zeit etliche ähnliche Anfragen mit dem Hinweis, dass man sich doch auch mit dieser neuen Eheordnung von der katholischen Kirche abtrennen könnte und deutlich machen könnte, dass wir jetzt die Freiheit eines Christenmenschen leben. Was auch damit zusammenhing, dass es tatsächlich eine ziemliche Ehenot gab durch die Herrschaft der römisch-katholischen Kirche. Denn zu dieser Zeit war es so, dass im Grunde genommen die Kirche darüber bestimmen konnte, wer heiratet oder wer nicht heiratet. Der Priester konnte das letztlich entscheiden. Er konnte jeden ablehnen und sagen, nö, ich verheirate dich nicht. Wenn die Eltern verhindern wollten, weil sie vielleicht mit dem Ehepartner nicht einverstanden waren, dann sagten sie dem Priester einfach, wir haben unsere Tochter dem Kloster versprochen. Und daraufhin sagte der Priester, dann, wenn ihr einen Eid geleistet habt, dann kann diese Ehe nicht stattfinden. Deswegen lebten in der Zeit sehr viele Leute einfach unverheiratet zusammen. Es gab keine Möglichkeit, sich so einfach zu verheiraten. Gut, wenn man dann verheiratet war, konnte man sich auch nicht so einfach scheiden lassen. Aber im breiten Volk gab es sehr viele Ehen, die nicht offiziell geschlossen waren. Und die römisch-katholische Kirche hatte derart viele Ehehindernisse aufgerichtet, dass Luther es als eine seiner wesentlichen Reformen auch ansah, ein Eherecht zu schaffen und die Möglichkeit, eben auch ordentlich zu heiraten, unabhängig von der römisch-katholischen Kirche. Und wie gesagt, das ermutigte natürlich manche, jetzt auch über die Grenzen und Stränge so ein bisschen hinauszugehen. Nun, Luthers Antwort war ziemlich klar, nein. Auf einen anderen Brief antwortet er, auf eure erste Frage, ob jemand möge mehr denn ein Weib zur Ehe haben, ist das meine Antwort. Die Ungläubigen mögen tun, was sie wollen, aber christliche Freiheit soll sich richten nach der Liebe. Also das, es alles soll zum Dienst des Nächsten sich richten, wo es ohne Not und Fehler des Glaubens und Gewissens geschehen kann. Aber itz will jedermann die Freiheit suchen, die ihm dienet und nutzt, und gar nichts geacht, wieder des Nächsten Nutzen und Besserung. Derhalben ich nicht den Christen in dieser Hinsicht mehr frei achte, es müsste zuvor von Gott befohlen werden über solche Freiheit. Also Luther hat hier ein ziemlich klares Nein dazu, gegen diese, ja, auch am Rande der Reformation, das betraf nicht nur die Ehe, sondern auch andere Gebiete, wo man ziemlich über die Stränge schlug und nun dachte, die Freiheit eines Christenmenschen bedeutet, dass man sich von allen möglichen ethischen Ordnungen trennen könnte. Philipp fragte allerdings 1539 erneut, er ist jetzt 35 Jahre alt, und irgendwie macht er die Sache jetzt sehr drängend. Er meint, dass er richtig in Not sei und dass er deswegen jetzt unbedingt die Erlaubnis zur Heirat einer weiteren Frau braucht. Philipp hatte natürlich, wie das unter den Fürsten auch sowieso üblich war, neben seiner Frau auch verschiedene Konkubinen an seinem Hof gehabt. Er hat sich wahrscheinlich mit der Syphilis oder vielleicht auch einer anderen Geschlechtskrankheit angesteckt und litt darunter. Seine Frau scheint sich am Hof von ihm zurückgezogen zu haben. Und nun gibt es da einen eigentlichen Anstoß. Und der Anstoß ist, seine Schwester kommt zu Besuch. Sie bringt ihre Hofmeisterin mit, Anna von der Saale. Und die wiederum hat ihre 17-jährige Tochter im Schlepptau. Und wie das so ist, der Philipp in seiner, keine Ahnung, Ehekrise, nennen wir es jetzt mal modern, verliebt sich unsterblich in die Margarete von der Saale, also in die 17-jährige Tochter. Und nun, die scheint auch nicht ganz abgeneigt zu sein. Jedenfalls sagt er, dich heirate ich, also wir leben zusammen, das kann glücklich werden. Die Mutter ist auch nicht abgeneigt, aber sie verlangt, dass es eine ordentliche Verbindung sein muss. Also sie möchte nicht, dass ihre Tochter da eine der nächsten Konkubinen wird und dann, keine Ahnung, in irgendeinem Wasserschlösschen oder sonst wo untergebracht, sondern die soll halt, wenn dann, ordentlich verheiratet sein. Nun, der Philipp, wie gesagt, wir würden heute sagen, unsterblich verliebt oder vielleicht auch eine Art zweiter Frühling, wie auch immer. Jedenfalls möchte er die halb so alte Frau heiraten. Er richtet also jetzt einen 5-seitigen Brief an Luther und schickt den zusammen mit Martin Bucer dahin, um die Erlaubnis zu bekommen, die Zustimmung, noch eine Frau heiraten zu dürfen. Eine Scheidung zu erreichen und dann ordentlich heiraten zu können, das schien einigermaßen aussichtslos. Man hatte inzwischen auch Heinrich den VIII. Vor Augen, der da ja, sich ganz schön heftig aus dem Fenster lehnen musste dafür, dass er dann nach und nach immer mehr Frauen heiraten konnte und sich natürlich auch wieder scheiden lassen von denen und sie zum Teil auch den Kopf kürzer machen und so weiter. Das hatte der Philipp nicht vor. Also das kam nicht in Frage, nicht für einen kleinen Fürsten in Deutschland. Aber Philipp bringt jetzt vor, er leidet unter seinem schlechten Gewissen, dass er in seiner Ehe untreu ist und unzüchtig leben würde. Seine Frau würde sich ihm entziehen, sie trinke. Außerdem sieht er ja in der Bibel durchaus Vorbilder für so eine Doppelehe. Und jetzt hält er dem Luther vor, nun, die Katholischen, die erlauben zwar die Hurerei, weil sie nämlich nichts dagegen sagen, dass die Fürsten ihre Betthäschen haben, aber gegen eine zweite Ehefrau, da sind sie dagegen. Ja, also die Bibel erlaubt die Doppelehe und ist gegen die Hurerei und die Katholischen machen es genau umgekehrt. Und so möchte er also Luther irgendwie weich kochen. Er versucht es schließlich auch noch mit Erpressung und in dieser Erpressung deutet er an, dass er ja vielleicht auch den Kaiser um Erlaubnis bitten könnte. Aber wenn er das beim Kaiser machen würde, dann würde der Kaiser ja vielleicht von ihm eine Gegenleistung verlangen und das wäre dann vielleicht für die Sache der Evangelischen ungünstig. Also, wie gesagt, dieses lange Schreiben, Sie könnten das heute noch in Marburg nachlesen, da liegt es im Archiv. Nun, Luther lehnt die Zustimmung zur Bigamie wieder ab. Er ist allerdings bereit, einen Beichtrat zu geben und sagt, na ja, wenn es gute Gründe gäbe, dann könnte er sich vielleicht vorstellen, dass der Philipp quasi in so einer Art eheähnlichen Verbindung mit der Margarete von der Saale für sich sagt, dass das eine Ehe ist, aber nach außen hin natürlich kann das nur eine uneheliche Verbindung sein. So ungefähr. Eine Abweichung von Gottes Regel der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, Da könne es nicht einfach so Ausnahmen geben, da müsste es schon erhebliche Gründe sein und da könne er sowieso auch nicht einfach eine Erlaubnis erteilen. Es könnte höchstens so eine Art Duldung geben mit der Hoffnung auf Gottes Vergebung. Ein erheblicher Grund könnte vielleicht die völlige Entziehung der Ehefrau durch eine schwere Krankheit, also Luther nennt den Aussatz da als Beispiel. Luther deutet auch an und sagt, naja, deine Unzucht und deine Begehrlichkeit, die würden auch nicht einfach durch eine zweite Frau geheilt. Also, dass du, wir würden heute sagen, sexsüchtig bist, das kannst du auch nicht mit einer zweiten Frau heilen. Das ist ein anderes Problem, das musst du anders heilen. Er deutet aber trotzdem an, dass wenn nun Philipp meine, dass seine innere Not nicht anders überwunden werden könne, dann müsse er die Entscheidung halt für sich treffen. Er solle aber bedenken, dass das sehr schnell Folgen haben könnte. So ungefähr. Philipp und auch Martin Butzer lesen allerdings dieses Antwortschreiben, das hieß Bedenken, als Zustimmung Luthers und sie planen sofort die Eheschließung. Ja, also das Ding kam im Dezember an und am 4. März wird also die Ehe geschlossen, nämlich in Rothenburg an der Fulda, in dem kleinen Kapelle dieses Schlosses. Nichts Großes, Pompöses, aber immerhin. Martin Butzer ist dabei, Philipp Melanchthon und der Hofprediger von Philipp von Hessen, Melander, der war übrigens auch mal Mönch, der macht die Zeremonie. Und natürlich kommt das Ganze, wie es vom muss, die zweite Ehe bleibt natürlich nicht geheim, schon weil Philipp jetzt nun und auch die neue Schwiegermutter ein Interesse daran hat, die Sache öffentlich zu machen. Zu sagen, nee, das ist alles eine ordentliche Eheschließung und das ist nicht nur so ein Maidlein, was ich mir da so beigenommen habe, sondern das ist eine richtige Ehefrau. Die Sache wird natürlich überall ruchbar. Sie wird die Klatschgeschichte, die hier dann durch Hessen zieht. Und es ist klar, die Margarete, die kann natürlich nicht mit ihm aufs Schloss ziehen. Das stellt sich schon ziemlich schnell heraus. Sie lebt erst in Frankenberg und dann geht sie nach Spangenberg. Dort wird auch extra ein kleines Schloss für sie gebaut, wo sie bis zu ihrem Lebensende gelebt hat. Philipp macht das Ganze nun öffentlich und behauptet auch, Luther habe das irgendwie alles erlaubt und das würde alles der Sache der Evangelischen entsprechen. Allerdings, Luther verwarnt ihn ernsthaft, diesen Beichtrat nicht zu veröffentlichen, denn das war eine geheime Sache. Der wird übrigens dann auch erst über 100 Jahre später veröffentlicht. Vorher hat den niemand zu Gesicht bekommen, er lag da nur im Archiv. Allerdings macht Philipp jetzt sogar Luther den Vorwurf, er hätte ihn doch abhalten können davon, halt diese Ehe zu schließen. Nun ja, nachdem die Sache so öffentlich ist, sieht Luther sich genötigt, auch eine öffentliche Rechtfertigung zu geben. Er schweigt sehr, sehr lange, weil er sagt, das war eigentlich eine seelsorgerliche Sache und ich kann in der Öffentlichkeit gar nichts dazu sagen. Aber nachdem jetzt Philipp derart in die Offensive geht, macht Luther deutlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen ethischen Geboten, wie sie in der Bibel stehen, und eventuellen seelsorgerlichen Ratschlägen und vielleicht auch manchmal seelsorgerlichen Ausnahmen, weil man irgendwie nicht weiß, wie man bestimmte Probleme regeln kann. Aber aus diesen seelsorgerlichen Sonderregelungen können nie allgemeine Erlaubnisse werden, weil das eben nicht geht, dass man irgendetwas offiziell erlaubt, was Gott nicht geboten hat. Wer dann trotzdem das Gebot Gottes es verbietet, etwas tut, weil er meint, ich kann nicht anders, der muss dann mit seinem Gewissen vor Gott stehen und auf die Gnade von Gott um Jesu Christi willen hoffen. Er kann aber seine Rechtfertigung nicht daraus nehmen und sagen, ja, der Luther hat es mir erlaubt oder sonst wer. Er kann seine Rechtfertigung nicht von Menschen nehmen. Darauf legte Luther sehr viel Wert und allerdings, wie gesagt, es war eine heiße Klatschgeschichte geworden, war die Sache ziemlich schwierig auch für ihn und er hat dann öffentlich gesagt, dass er davon ausgegangen sei, dass der Fürst ein ehrlich Maidlein heimlich im Hause halten wollte. Aber er habe jedenfalls eine solche Eheschließung in der Form nicht erlaubt. Nun muss man sagen, wie gesagt, Martin Butzer und offensichtlich auch andere haben das irgendwie auch ein bisschen anders verstanden. Aber wenn man tatsächlich liest, was Luther geschrieben hat, kann man seine Argumentation nachvollziehen. Die Folgen für den Landgrafen waren persönlich gut, aber für die Sache der Reformation erheblich negativ. Der Philipp, der blühte jetzt richtig auf, schrieb auch, ach endlich ist mein Gewissen erleichtert und es ist ganz wunderbar und ich freue mich halt mit der lieben Margarete. Die hat ihm dann übrigens insgesamt 9 Kinder geboren, plus die 7 mit der ersten Frau. Mit seiner ersten Frau Christina hatte er 4 Kinder vor dieser zweiten Ehe, aber nachdem er geheiratet hat, erwachte auch die Christina wieder und sagte sich, naja, jetzt will ich mich da vielleicht doch ein bisschen wieder um meinen Mann bemühen. Die hat jetzt jedenfalls auch noch 3 Kinder geboren, wie gesagt, sodass der Philipp halt eine ganze Menge Nachkommen hatte. Er hat ja dann auch später in der Erbfolge Hessen aufgeteilt und an 4 seiner Söhne weiter vererbt. Nach dem alten Reichsrecht hätte allerdings Philipp sogar die Todesstrafe gedroht. Nun wollte der Kaiser die nicht ausüben und hatte auch kein Interesse, aber er sah jetzt, dass er Philipp ja so ein gewisses Druckmittel gegen ihn hatte. Und er hatte praktisch immer das Recht, er hätte Philipp jederzeit festnehmen lassen können. Wenn er ihn dann natürlich habhaft wurde, aber er hätte ihn jederzeit festnehmen lassen können. Und so schwebte von da an über Philipp immer dieses Damoklesschwert. Wie gesagt, der Kaiser hatte jetzt nicht direkt Interesse, er hatte viel mehr Interesse daran, diesen Druck auszuüben und den Philipp weich zu kochen. Und das hat auch funktioniert, denn Philipp hat sich von den anderen evangelischen Fürsten immer weiter auch distanziert und stand nicht mehr so hundertprozentig zu der Sache. Im sogenannten Schmalkaldischen Krieg, als evangelische und katholische Fürsten gegeneinander standen, da war es so, dass Philipp mehr oder weniger den Evangelischen in den Rücken gefallen ist und viele von denen gesagt hätten, wenn wir gewusst hätten, was für eine innere Haltung Philipp jetzt inzwischen hatte, wären wir niemals aufs Schlachtfeld gezogen. Aber gut, Philipp wurde dann auch 1547 tatsächlich festgenommen, in Haft gelegt und der Kaiser verlangte jetzt, dass die Reformation in Hessen wieder rückgängig gemacht wird. Das sogenannte Augsburger Interim wurde da formuliert und das war so ein Schriftstück, in dem von allen Pfarrern verlangt wurde, dass sie das unterschreiben und damit unterschrieben sie praktisch, dass sie der Reformation abschwören und dass Hessen wieder katholisch wird. Es ist allerdings so gewesen, dass sich die Pfarrer fast alle dagegen gesträubt haben und kaum jemand das unterschrieben hat. Und am Ende, als Philipp dann 1551 wieder freigekommen ist, war er auch nicht ganz unfroh darüber, dass Hessen evangelisch blieb. Wir haben so einen kleinen Streifzug durch einige Kuriositäten gemacht und ich hoffe, es ist Ihnen und euch klar geworden, dass sobald man ein bisschen tiefer blickt, dass dann auch bestimmte Urteile, die man sehr schnell fällt, vielleicht doch gar nicht mehr so einfach zu fällen sind. Natürlich werden wir die Doppelehe Philipps ablehnen und natürlich werden wir auch seine, ich sag's jetzt mal mit dem modernen Wort, seine Sexsucht hinterfragen, ganz klar. Aber er war zugleich auch ein Mensch, der mit seinem Gewissen gekämpft hat, der irgendwie Frieden haben wollte. Und die ganze Sache war auch in gewisser Weise eine Gelegenheit, wenn natürlich von Luther nicht so gewünscht, er hat das lieber anders erklärt, auch zu unterscheiden zwischen klaren biblisch-ethischen Regeln und dem Leben, das durchaus so oder so spielen kann. Nun, auch die Ehescheidung ist in der Bibel und von Jesus nicht gewollt, klar verboten. Und doch ist genauso klar, dass es mehr oder weniger unvermeidlich ist und dass es immer auch Ehescheidung geben wird und auch immer gegeben hat. Auch wenn sie in Zeiten der Reformation verboten war. Sie war übrigens noch bis in die 1980er oder 90er Jahre sogar hinein in Chile verboten. Niemand konnte sich dort scheiden lassen. Gab es deswegen keine Ehescheidung? Natürlich gab es deswegen trotzdem Ehescheidung. Es gab dann eben Priester, die man dafür bezahlt hat, die Ehe zu annullieren. Oder man lief einfach voneinander weg und lebte dann so. Besser war das auch nicht. Insofern mag es manche Notordnung geben. Wenn wir die ganze Sache überblicken, dann kann uns auch der Blick auf die Kuriositäten helfen, das, was in der Reformation geschehen ist, ein bisschen tiefer zu verstehen, zu sehen, dass tatsächlich eine ganze Gesellschaft, man kann sagen, die ganze Gesellschaft Europas wesentlich verändert wurde, wovon wir bis heute profitieren. Man kann sehen, dass auch Menschen persönlich bis in ihre Lebensgeschichte bewegt und getroffen hat und dass der Glaube eben nicht nur eine Kopfsache ist, sondern tatsächlich das ganze Leben bestimmt und das soll auch so sein. So ist evangelischer Glaube. Keine Philosophie, sondern das Vertrauen auf Jesus Christus, der für unsere Schuld gestorben ist. Aber auch ein Leben mit ihm, ein Hoffen auf ihn, auch in dem persönlichen Versagen, in der eigenen Schwachheit, in dem Kämpfen mit den eigenen Schwächen, Fehlern und Sünden.